Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Recap des ersten Tags der NFL Draft 2023 im Saturday Kickoff Podcast. Wir haben gerade, keine Ahnung, 5 Stunden, 6 Stunden oder so gestreamt. Irre lang. Es waren unglaublich viele Leute im Stream. Fast 1000 unique Visitors oder wie nennt man das dann? Also einzelne Personen haben über diese Zeit reingeschaut. Das ist ziemlich, ziemlich crazy. Und wir hatten eine Menge Spaß und es war wild. Es gab Chaos, so wie wir uns das gewünscht haben. Und ja, deswegen quatschen wir jetzt hier noch kurz drüber, um euch dann, vor allem auch denen, die nicht live dabei sein können, konnten, noch ein kleines Recap zu geben. Erstmal, hi Kjell, na, wie geht's?
Ja, ich sag, wie es ist. Das war jetzt eine harte Nummer, aber ich bin wieder in alter Frische hier im Podcast um 5:45, um jetzt noch einmal die erste Runde Revue passieren zu lassen. Und es macht mir trotzdem immer noch sehr, sehr viel Spaß, über diese verrückte erste Runde zu sprechen.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Luca ist auch da, hallo, na?
Moin. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen müde, aber
Wir können ja gleich dann ausführlich ausschlafen und dann ist man morgen wahrscheinlich schon besser im Rhythmus, weil dann ist das ja schon ein bisschen normaler so. Ja, es war tatsächlich verrückt. Lass uns doch gleich reinstarten. Wir können vorneweg sagen, natürlich streamen wir morgen auch wieder. Ich glaube, ab 12:30 sind wir dann am Start. Link findet ihr auch in den Shownotes, falls ihr noch nicht dabei wart. Ja, mega, mega cool. Wir gehen jetzt einfach mal so durch. Ich würde sagen, wir sprechen erstmal so ein bisschen über die ersten 10 Picks. Da gab es relativ schnell schon ein paar Überraschungen. Also, an 1 gab es keine Überraschung. Carolina hat Bryce Young gezogen. Es gab kein Will Levis oder irgendwelche anderen Geschichten, sondern Carolina hat einfach das gemacht, was alle erwartet haben. Und dementsprechend ist da wahrscheinlich auch genug zu gesagt. Ich bin sehr happy, alle anderen Panthers-Fans wahrscheinlich auch. Genau, aber danach ging es halt gleich los. CJ Stroud war dann irgendwie seit ein paar Stunden oder Tagen dann auf einmal so der Hauptfavorit auf den zweiten Pick, wobei da galt es lang so, dass wir haben ja lange gedacht, dass sie Defensive gehen, aber sind sie nicht. Stroud war dann der Pick für die Texans und dann ist es so gekommen, dass die Texans von 12 auf 3 hochgetradet sind, 2 Picks hintereinander hatten, unter anderem auch ein First nächstes Jahr, ich glaube auch einen Drittrunden-Pick auch noch nächstes Jahr abgegeben haben, neben Picks dieses Jahr, um dann den ersten Defensivspieler noch zu ziehen, Will Anderson von Alabama. Okay, das war so ein richtiger WTF-Moment. Was sagst du dazu jetzt, so ein paar Stunden danach?
Ich meine, Will Anderson ist ein Spieler, der wird ja relativ früh als Houston Texans defensiv weiterhelfen. Das ist eine absolute Säule für dein Pass-Rush, aber auch für deine Run-Defense. Das ist einfach ein sehr, sehr kompletter Spieler. Mhm. Aber es ist halt sehr, sehr rich gewesen. Klar, wir wussten alle, Arizona will unbedingt runter von dort. Dass Houston jetzt ausgerechnet für den Pass-Rusher, für das Draft-Kapital, was sie dann am Ende auch gezahlt haben, hochtraden, das hätte ich tatsächlich in der Situation nicht mehr gedacht. Für mich war dann relativ schnell klar, okay, Houston bleibt hier beim Quarterback-Pick und wird dann später eventuell nochmal den Edge 3 oder 4 picken. Oder halt einen Receiver, aber Will Anderson kam für mich nach dem Quarterback-Pick an 2 nicht mehr in Frage und dann haben sie mich überrascht.
Absolut. Ja, Luca.
Ja. Ja, ich dachte erstmal kommt jetzt ein Roll Tide, weil erstmal 2 von 3 Bama-Spielern in der Top 3, erstmal von Alabama natürlich auch krass gewesen so. Und ja, also da war im Stream waren wir schon alle gut überrascht, denke ich mal. Ja. Ist halt auch so die Sache, ich glaube, das hat der Kjell auch im Stream gemeint, oder ich weiß nicht, ob es Kjell war, aber auf jeden Fall jemand war es halt. Wenn jetzt halt das sich aufgeht, wirklich mit Anderson, wie viel Druck hat er jetzt, dass er wirklich krass performen muss, so, weil es ist ja schon ordentlich was gebunden an ihn, jetzt auch an Draft-Kapital so. Ja, aber natürlich für Texans krass dann, also überlegen, wann wir so 2 Top-Picks in den Top 5, sag ich jetzt mal, so direkt nacheinander hatten von einem Team, ist glaube ich relativ selten und auch relativ lang her wahrscheinlich.
Ja. Mhm. Ja, war schon irgendwie einer der krasseren Moves auch der letzten Jahre in der Draft. Also sowas mal zu sehen, ein Team mit 2 Picks in der Top 3, das ist schon irgendwie verrückt einfach. Ja. Aber für die Colts ist das Board dann sehr, sehr gut gefallen, weil eben in Anführungszeichen nur 2 Quarterbacks gegangen sind und nicht 3. Und dann ist es so gekommen. Anthony Richardson Florida Quarterback, ist zu den Colts. War auch sichtlich gerührt, hat ihn angesehen, dass er da sehr, sehr happy drüber war. Für die Colts jetzt nach vielen Jahren irgendwie von durchschnittlichen Quarterback-Play haben sie sich jemanden mit sehr viel Upside geholt. Ja, also ich meine, wir haben ja, glaube ich, auch alle Richardson höher als Will Levis. Sie mussten nicht irgendwie traden oder irgendwas dafür tun. Insofern eigentlich doch ziemlich ideal, oder? Also.
Ja. Sehe ich auch. Also ja, ist halt mein Quarterback 1 gewesen am Ende. Und dann dafür einfach da sitzen zu bleiben, den dann einfach zu draften, ohne zu paniken. Guter Move der Colts.
Ja, kann ich auch nicht viel mehr zu sagen, glaube ich. Sehe ich jetzt auch cool dann für Leute wie Pittman jetzt da so einen Quarterback zu haben, glaube ich. Colts auf jeden Fall. Spannendes Team jetzt in Zukunft.
Ja, gehe ich mit. Ja. Dann die Seahawks an 5, und das war tatsächlich ein bisschen überraschend. Da gab es ja eine Menge Überlegungen, auch was Jalen Carter angeht und andere Spieler. Die sind tatsächlich dann mit Cornerback Devon Witherspoon von Illinois gegangen. Und wir haben das alle ziemlich abgefeiert, einfach auch, weil du ja gegenüber von Tariq Woolen jetzt so einfach noch einen anderen Lockdown-Corner hast, der auch dieser super Mentalität spielt, die da auch echt gut hinpasst. Ich fand's echt cool, und wir können ja vielleicht das so gemeinsam abdecken, das macht vielleicht hier irgendwie Sinn. Sie sind dann an 20, haben sie sich nicht bewegt und haben da dann noch schön den ersten Wide Receiver vom Board gezogen, Wide Receiver relativ spät gegangen und sind dann mit Jackson Smith und Jigba von Ohio State an 20. Also da, ja, jetzt nichts für die Trenches gemacht, aber auf beiden Positionen sich echt gut verstärkt, deswegen, also ich feiere das extrem. Luca, siehst du das auch so?
Ja, würde ich gar nicht viel zu ergänzen. Witherspoon auch relativ lange schon Fan gewesen. Und mit JSN erst Receiver an Nummer 20 gegangen, so. War auch dann klar, dass ich so früh danach relativ, ja, schon ein kleiner Receiver-Run dann gewesen nochmal. Wenn wir da später mal vielleicht drauf kommen. Aber ich glaube, insgesamt ein guter Value für die Seahawks auf jeden Fall für Smith und Dickberg. Wahrscheinlich haben manche oder ein paar Leute, ich habe ja, glaube ich, auch Gonzalez auf 1 gehabt, aber Witherspoon weiß nicht viel dahinter, und wenn der Playingster, also dieses das Duo mit jetzt Witherspoon und Tycoon, ist natürlich schon krass.
Ja. Ja. Siehst du auch so, okay? Oder?
Ja, ich meine, wenn du als Seattle die Nicht-Quarterback-Route quasi einschlägst in diesem Draft, dann ist das eigentlich schon so mit das Beste, was du am Ende dann machen konntest. Also deinem eigenen Quarterback noch eine Waffe an die Hand zu geben, einen richtig coolen Wide-Receiver-Raum damit weiter aufzubauen bzw. auszuweiten. Und Devon Witherspoon bricht jetzt natürlich so ein bisschen dieses Dogma des 6 Fuß irgendwas großen Cover-3-Corners bei den Seattle Seahawks, aber ist ein super Spieler, mein Tight Nummer 1 Corner, und sehr, sehr guter Draft der Seahawks für die erste Runde, würde ich behaupten.
Ja, danach hat Arizona einfach einen Move gemacht und ist dann von 12 wieder hoch auf 6 gekommen, was so ein bisschen überraschend war. Und es ist ja ziemlich ähnlich wie das, was Miami vor ein paar Jahren gemacht hat. Also haben auch keinen dieser Picks, die sie bekommen haben, für das nächste Jahr abgeben müssen und haben sich dann den ersten Tackle vom Board gezogen. Paris Johnson Jr. Ist dann zu Arizona gegangen. Können ja mal kurz so ein bisschen zusammen abfrühstücken. Also wir haben mit Paris Johnson Jr. als Offensive Liner an 6. Dann haben wir an 10 haben die Bears Darnell Wright von Tennessee gezogen. An 11 Peter Skoronski für Tennessee von Northwestern. Und an 14 haben wir Broderick Jones, der zu den Steelers ist, die hochgetradet sind. Gibt es jetzt irgendeinen Prozess, wo du sagst, das gefällt dir besonders oder gar nicht? Oder irgendwelche Spiele, irgendeinen besonders guten Fit? Also wir wollen ja jetzt, oder wir sollten jetzt, glaube ich, auch zu der Uhrzeit nicht jeden Spieler einzeln besprechen. Deswegen diese als Gruppierung.
Also aus Sicht der Cardinals ist es insofern smart, dass man ja gesehen hat, dass einfach noch 2 Offensive Linemen vor ihnen gegangen sind. Und sie scheinbar sich selber die Möglichkeit geben wollen, ihren Guy auf Tackle zu draften. Und dafür dann natürlich auch ein bisschen Draftkapital abgegeben haben, dass sie sich ja vorher mit dem Downfield wieder eigentlich schon reingeholt haben. Also es ist irgendwie, es ist im Prinzip der Miami-Move gewesen, und ich kann verstehen, weshalb, weil der Tackle-Run dahinter halt schon enorm war. Und auch Pittsburgh, die ja selber dann hochgetradet sind, zeigt einfach, die Klasse wurde in der Spitze, glaube ich, ganz gut gesehen oder ganz anständig gesehen, um da halt diesen Run zu starten. Aber dahinter kam dann auch nicht mehr viel. Deswegen kann ich diese Moves schon verstehen.
Ja, ich finde auch den Pittsburgh-Trade fand ich nicht schlecht. Da hatten wir ja auch dann im Team noch gehabt. Das war ein guter Move dann. fand ich nicht schlecht.
Cool, cool. Ja, genau. Und dann haben wir an 7 die Raiders, Tyree Wilson, den Defensive End, der ja auch an vielen Stellen irgendwie höher im Gespräch war. Wir haben viel überlegt, ist das jetzt Jalen Carter, aber war es am Ende nicht. Und hier sicherlich auch so aus ja, diesen Off-Field-Issues und so, gerade mit den Raiders, sicherlich auch ganz solide, würde ich sagen. Tyree Wilson, guter Spieler. Haben wir vielleicht nicht alle die gleiche Meinung, aber grundsolider Pick, oder? Also, ja. Können wir jetzt nicht viel dran kritisieren. Also,
Edge, glaube relativ ein Konsens, wahrscheinlich Edge 2 gewesen, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja,
der und da ist er jetzt auch gegangen. Von daher, ja, guter Pick.
Ja, und dann müssen wir drüber reden. An 8 ist es tatsächlich passiert. Atlanta hat Bijan Robinson gezogen. Und ja, Kel, also wie fühlst du dich jetzt? Du kannst jetzt noch ein bisschen drüber nachdenken.
Ach, ich fühle mich nicht schlecht. Ich habe mich auch im Moment des Picks nicht schlecht gefühlt. Klar, aus Positional Value-Sicht ist das natürlich Quark, so einen Running Back an 8 zu ziehen. So, ja. Da müssen wir nicht drüber reden. Da bin ich der Meinung aller Experten, stimmt schon. Aber ich habe einfach Bock auf diese Offense. Ich glaube, das wird richtig spaßig, was in Atlanta passiert. Man hat so viele interessante Skillplayer in dieser Offense. Und wenn das alles ineinander greift, was man in Teilen schon gesehen hat, dann kann das einfach mega Spaß machen. Arthur Smith verkauft Bijan Robinson jetzt wieder als he's not your typical running back. Ja, dann zeig, dass du ihn nicht wie ein typical running back benutzt und dann können wir nochmal weiterreden. So, aber vorher bin ich natürlich ein bisschen kritisch, aber ich würde jetzt niemals die Falcons dafür jetzt abschreiben und sagen, Garbage-Franchise oder sowas.
Ja, also da gibt es ja einen anderen Running Back, der gepickt wurde, der hat mir weniger gut gefallen, der Pick insgesamt. Von daher fand ich jetzt, also es war ja irgendwo schon absehbar, dass Bijan jetzt dann doch Top 10 geht, so. Das ist ja schon ein bisschen durchgesickert jetzt für die letzten Tage.
Ja.
Von daher, ja, ich bin nicht der größte Fan, ich finde es aber, wie gesagt, nicht so krass wie einen anderen Running Back Pick. Ich weiß nicht, ob wir über den direkt sprechen wollen dann.
Machen wir sofort ganz kurz. Einmal hier, Philly ist ein Pick hochgegangen, um Jalen Carter zu ziehen und hat dann 30 dann den anderen Georgia D-Liner oder Edge gezogen, Nolan Smith. Und ja, also da kann man irgendwie gar nichts dran kritisieren, oder? Es ist einfach eine heftige Verstärkung für diese D-Line. Ist absurd.
Ja, vor allem ist das einfach sehr, sehr weit schon in die Zukunft gedacht. Also die haben eine Stärke und die versuchen, diese Stärke gar nicht erst zur Schwäche kommen zu lassen.
Ja, schon krass.
Extrem smart. Gerade auch, ne, wie die Offense aufgebaut ist und wie man sich da jetzt irgendwie auf Jahre einfach gut positionieren muss, ist einfach extrem smart gemacht. Es passt einfach. Ja. Okay, und dann haben wir diesen WTF-Moment. Es gab ein paar, aber das war wirklich. Also, wir haben alle Detroit als dieses Team abgestempelt. Die werden hier mit 2 Picks grundsolide hier sich krass verstärken. Dann sind sie zurückgegangen von 6 auf 12. Dachte man, ja, okay. Kann man machen, warum nicht? Noch mehr Picks einsammeln, ist ja eigentlich ganz solide. Und dann haben sie echt, also ich kann das gar nicht erklären, also wie man 2 Picks so dermaßen in den Sand setzen kann. Also das Problem ist ja auch, dass du, also sie haben mal 12 Jahmyr Gibbs gezogen. Ein Running Back, der ja schon auch als Spieler galt, der in Runde 1 gehen könnte. Aber niemand hatte den so hoch und schon gar nicht bei Detroit, weil das macht da gar keinen Sinn. Und an 18 dann Jack Campbell, ein Linebacker, in der schwachen Linebacker-Klasse. Es gab ein paar, die den ganz gerne mochten, aber auch eigentlich praktisch nie in Runde 1. Und das Ding ist, was ich einfach kritisiere, es ist eigentlich auch total egal. Die können beide absolute Elite-Spieler werden. Und selbst dann kannst du es noch nicht wirklich rechtfertigen, meiner Meinung nach. Also, wenn Jack Campbell jetzt zum besten Linebacker der Liga wird, okay, dann kannst du den Pick vielleicht irgendwie rechtfertigen. Aber also, das ist vom Process, ist es einfach auch gerade mit an 12 war dann Christian Gonzalez, einer der besten Cornerbacks, immer noch auf dem Board, mit Downtrade.
Spätestens an 18.
Ja, so. Also.
Ach nee, da war nicht mehr Downtrade.
Ja, an 17 ist er gegangen, aber dann hättest du da was machen. Du hättest alles machen können. Und das ist einfach, die haben ja auch Okuda gerade abgegeben. Das ist so ein, also ich bin immer noch sprachlos, wenn ich darüber nachdenke. Das ist so eine Katastrophe.
Also, erstmal halt.
Erklär's mir.
Erstmal halt der Jahmyr Gibbs-Pick so. Du hast halt bei den Lions diesen Style von Campbell, da passt halt auch nicht wirklich rein, diesen Rushing-Style, einfach nur reinschicken willst, so quasi. Also klar, du hast jetzt mit, Namen wieder vergessen, der andere Lions von dem Back, den sie jetzt, Montgomery haben sie geholt, ne? War das Montgomery? Nee.
Ich glaube, sie, warte mal, doch, sie hat Montgomery.
Montgomery, gemacht. Ne? Also hast du diesen klassischeren Powerback so, aber trotzdem weiß ich, fühle ich überhaupt nicht den Pick. Du hast dann auch so einen DeAndre Swift noch rumrennen irgendwo, ne?
Ja, Swift, Montgomery und.
Genau. Also absolut unverständlich. Und dann echt hatten wir das auch, glaube ich, irgendwann hat das gecallt gehabt davor, dass jetzt Jack Campbell kommt oder ein Linebacker sowas. Und dass das passt halt also in dieses Dan Campbell Tough Mentality-Ding irgendwo rein. So, aber ja, keine Ahnung. Verstehe ich auch nicht. Und Lions.
Nee, ich verstehe es auch überhaupt nicht. Also ich verstehe den Gedankengang hinter dem Jahmyr Gibbs Pick nicht. Ich verstehe nicht, welchen Value sie darin sehen an der Stelle. Und ich verstehe nicht, warum sie andere Spieler scheinbar pauschal ausgeschlossen haben, nicht zu picken an der Stelle. Also,
Jahmyr kriegst du Ende der Runde 1 so locker noch.
Ja, also, und selbst wenn du ihn dann nicht mehr bekommst, ja, du hast, ja. Also, es ergibt doch auch gar kein, also, es ist ja nicht so, dass sie eine Need of Running Back haben und dafür jetzt gereached haben oder dass das jetzt irgendwie ein Generational Talent ist. Es funktioniert einfach nichts an diesem Pick. Nichts an diesem Pick stimmt irgendwie. Nichts, es gibt keine Erklärung dafür. Und Jack Campbell ist halt vielleicht in dieser Linebacker-Klasse unique in seinem Playstyle, aber halt auch irgendwie unique limitiert, so in der Spitze. So hart es klingt. Also der ist ja jetzt, das ist ja jetzt kein krasser Playmaker, ohne jetzt böse zu sein, ne? Der einzige Linebacker, der gegangen ist an 18, auch was für Spieler da dann teilweise zu dem Zeitpunkt noch auf dem Board waren. So, also dahinter, Kalijah Kenty wurde oft mit denen in Verbindung gebracht, war noch auf dem Board. Nolan Smith war noch auf dem Board. Draft and Receiver, die hatten noch die volle Auswahl an Receivern, die alle auf dem Board waren. Haben sie nicht gemacht. Deontay Banks.
Sogar Quarterback wäre eine Option gewesen irgendwo.
Quarterback wäre eine Option gewesen. Brian Brzee, also es ist auch Edge-Player, Miles Murphy war noch da. Du hast eine Riesenauswahl und du entscheidest dich dafür, einen Running Back, der nicht mal jedes Down spielen kann, und einen limitierten Linebacker zu draften. Herzlichen Glückwunsch, Detroit.
Ich habe fertig.
Ja, ich verstehe es nicht.
Ja, ich fand den einen Punkt von dir gerade sehr passend. An vielen Stellen gibt es ja so, dass man sagt, ich stimme damit nicht überein, aber ich verstehe, warum du das machst. Ich verstehe die grundsätzliche Erklärung davon. Und hier verstehe ich gar nichts daran. Ich verstehe einfach nichts. Ja. Es ist einfach, ja, okay, genug.
NFC North?
NFC North passend. Die Packers an 13, Lucas Van Ness. Oh. Upside ja und kein schlechter Spieler, aber schon wieder kein Wide Receiver. Sie hatten hier die volle Auswahl, wieder nichts getan, um jetzt einen jungen Quarterback da zu unterstützen. Ich werde es nicht verstehen. Der Spieler ist nicht schlecht, aber diesen Ansatz checke ich hier einfach nicht. Und der Wide Receiver Core ist halt immer noch nicht, oder ist halt, ja, ist einfach nicht gut, ne? Also.
Ja. Ja, also wenn auch ihr Ansatz jetzt hier wieder ist, den jetzt wieder ein paar Jahre entwickeln zu lassen, damit er dann im dritten Jahr des Rookie-Vertrags plötzlich Value hat, also sorry, Packers, also da müsst ihr euch schon irgendwie was Besseres einfallen lassen.
Keine gute Kunst.
Nee.
Okay, ich würde sagen, wir machen es jetzt an dieser Stelle so, dass jeder von uns einfach nochmal, da können wir auch das eins nach dem anderen abgehen, jeder von uns einfach nochmal eine positive Sache von den restlichen Picks oder eine positive Entwicklung oder was auch immer, ihr könnt auch das bisschen pickübergreifend nehmen, sagt, und eine Sache, die euch nicht gefallen hat, und so decken wir dann wahrscheinlich so den größten Teil ab. Wir werden so einen Recap nach jedem Drafttag machen und dann wird es nächste Woche natürlich auch nochmal so ein bisschen allumfassenderes Recap geben. Aber Luca, was hat dir noch so danach irgendwie, welches Team, welche allgemeine Entwicklung, welcher einzelne Pick hat dir besonders gefallen und was hat dir noch gar nicht gefallen?
Also erstmal zwei Sachen, die mir ganz gut gefallen haben. Einmal, dass du an Patriot-Stelle einfach da bleibst.
Sogar runtergetradet.
Ja, genau, runtergetradet, so rum war das. Und dann noch Christian Gonzalez an 17 abstaubst.
Ja.
Ist schon crazy so. Und hat jetzt mit Belichick noch ein neues Spielzeug in seiner Defense und ja, crazy. Also das ist auf jeden Fall ein dicker Win für die Patriots. Und dann würde ich, glaube ich, noch sagen, generell die Wide Receiver, wie die gefallen, also wie die sich ausgespielt haben, sagen wir mal so. Also Jackson Smith und Jigba hatten wir angesprochen gehabt. Gut, Quentin Johnson, Chargers. Gab es auch Leute, die es nicht so toll fanden. Ich fand es jetzt nicht schlimm. Vor allem, weil du halt dann älteren oder älter werdenden Receiving Core hast bei den Chargers, plus Mike Williams auch ein bisschen verletzungsanfälliger war als die letzten Saisons, also schon nicht ganz unverständlich. Mhm. Und dann halt als Ravens Safe Flowers zu bekommen, ist, finde ich, extrem krass.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist nicht schlecht. Und dann, ja, Vikings-Pick muss ich auch noch was kurz zu sagen. Also da hab ich gesessen im Stream, weil Will Levis war immer noch nicht von Bord. Ich habe gebetet und gebankt, dass Will Levis jetzt nicht kommt. Und dann kam John Addison und da war ich eigentlich relativ zufrieden mit. Klar, Downtrade an Vikings-Stelle wäre jetzt nicht schlecht gewesen, mehr Picks mitzunehmen. Aber in dem Moment war ich einfach zufrieden mit allem, was nicht Will Levis heißt.
So. Und Hendon-Hooker, ja.
Ja, gut, okay. Und was halt nicht so gut gefallen hat, dann irgendwo noch, Will McDonald an 15 zu den Jets, weiß ich nicht. Da gab es bessere Edge-Rusher noch auf dem Board, nach meiner Meinung. So, erstmal. Ja. Ich wollte euch noch was übrig lassen.
Alles gut, okay.
Ja, was mir gut gefallen hat, ist, was die Jaguars dann in den 20ern gemacht haben, die dann doppelt runter getradet sind und dann noch einen Starting Tackle und einen Super Pass Protector mit Anton Harrison mitgenommen haben, fand ich, waren gute Moves, war smart gespielt. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht so richtig, was der Plan der Cowboys war. Ich habe das Gefühl, die wollten unbedingt einen Tight End haben, wollten unbedingt Dalton Kincaid haben und wurden dann von den Bills gejumpt. Und das darf dir dann eigentlich nicht passieren. Das ist jetzt natürlich ein Vorwurf und vielleicht war das auch gar nicht. Und Mazi Smith war von Anfang an der Pick und ich finde den Mazi Smith Pick an der Stelle jetzt auch nicht allzu verkehrt. Aber die Cowboys stehen jetzt immer noch nach der ersten Runde ohne einen Tight End auf dem Roster oder einem anständigen Tight End auf dem Roster da. Und ja. Also, ich sag mal so, die Bills sind ja nicht ohne Grund vor die Cowboys getradet. So, deswegen denke ich schon, dass das auf jeden Fall sehr, sehr hoch auf deren Prioritätenliste stand und dann darfst du dich nicht so jumpen lassen.
Ja. Gehe ich mit. Ja, noch ein paar Eindrücke von mir. Also, ich hatte den eh nicht so hoch. Washington hat dann 16 Emmanuel Forbes gezogen. Der hat natürlich gewisse Qualitäten, aber der ist ultra leicht, glaube 166 Pfund. Und vor allem der größte Kritikpunkt, Christian Gonzalez war noch auf dem Board. Joey Porter Jr. ist immer noch auf dem Board, der wurde gar nicht gezogen. Clark Phillips, TJ Turner, also da Forbes vorher zu ziehen, finde ich irgendwie ein bisschen krass. Genau, ich gehöre zu dem Lager, dass Quentin Johnston jetzt hier nicht so mochte, alle anderen mag ich ganz gerne. Aber genau, also Quentin Johnston fand ich jetzt hier nicht so den Mega-Pick, aber es ist fair, dafür fand ich den Flowers und Addison-Pick umso besser. Auch die Giants haben dann das Beste draus gemacht, dass kein Wide Receiver mehr richtig da war und Deontay Banks gezogen. Das habe ich auch sehr gut. Genau, und dann den Dalton Kincaid-Pick. Also man hat bei den Bills gemerkt, sie brauchen halt da jetzt noch jemanden, um Stephon Diggs wieder ein bisschen besser so einzusetzen, wie es halt ideal wäre. Und Kincaid ist halt einfach sehr vielseitig, aber vor allem halt dieser große Slot. Und das fand ich wirklich, wirklich gut. Ja, cool. Das waren so erst unsere ersten groben Eindrücke, jetzt relativ flott zur ersten Runde. Ich würde sagen, Luca gibt nochmal ein kurzes Update zu den Stand unserer NFL-Draft-Bets und danach sagen wir nochmal kurz, was unsere besten Spieler noch auf dem Board sind für die zweite und dritte Runde morgen.
Ja, also wir haben bis jetzt 3 Draft-Bets, die aufgegangen sind. Also einmal, ich gehe jetzt mal kurz die 3 durch, die aufgegangen sind, weil den Rest relativ selbstschließend dann. Also wir haben einmal, dass Jalen Carter und Bijan in den Top 10 gehen. Hat Yannick ja vorgeschlagen, die Wette, Jürgen ist dagegen gegangen. Dann von Kiel, dass ein Guest Announcer in der ersten Runde den Pick verhaut, ist dann auch vorgekommen, weil Jackson Smith und Jigba hat da Smith gefehlt. Da waren Jürgen und Yannick dagegen und Kiel hat damit die Wette gewonnen. Und dann noch ganz am Ende, es war spannend bis zum Schluss, hat Jürgen die Wette gewonnen, dass mindestens 7 Edge-Rusher in Runde 1 gehen, ist dann mit King Felix an Dicky Uzuma zu den Chiefs dann nochmal gut gegangen.
Das war top.
Das war alle nochmal echt nochmal ein bisschen Nervenkitzel, würde ich sagen. Also jetzt auch tatsächlich nur noch 2 Bets, die offen sind. Einmal von Yannick, dass Kejon Boutte mindestens spätestens an Tag 2 geht. Kjell, Julian beide dagegen und dann noch von Yannick, dass Levis etwas Neues, Kontroverses zu sich nehmen wird. Da haben wir jetzt ja morgen auch noch dann Zeit, das rauszufinden vielleicht, weil da ja auch aus der ersten Runde rausgefallen ist. Bisschen überraschend. Ja, genau.
Cool, ja, vielen Dank. Das ist eine schöne Überleitung, weil ja, es sind halt wirklich noch Spieler auf dem Board und eigentlich galt es als relativ gesetzt, dass Levis und vielleicht sogar Hooker in Runde 1 geht und beide sind noch auf dem Board. Wahrscheinlich gehen die morgen, würde ich jetzt mal erwarten. Okay, gib doch mal so kurzen Überblick, was sind jetzt so die Spieler, die du jetzt noch am höchsten auf dem Board hast, die jetzt morgen dann potenziell auch früh in Runde 2 gehen?
Also ich glaube, man muss da auf jeden Fall so ein bisschen in die Interior Offensive Line gehen. Ich glaube, da kann man relativ früh noch viel Value abgreifen. Da werden Teams, die da einen Need haben, auch fündig werden, weil sie da eigentlich noch die volle Auswahl haben. Jetzt mal von Peter Skoronski, bei dem man natürlich nicht weiß, wie der eingesetzt wird. Ich habe hier noch einen Devon Jones und einen Clark Phillips, beide sehr, sehr hoch. Sind beides bei mir tatsächlich First-Round-Grades gewesen und wurden beide nicht gezogen. Und ja, also Safety, Sidney Brown und Brian Branch wären da bei mir noch. Aber da weiß ich halt, dass der Rest der Draft-Welt bei Sidney Brown beispielsweise nicht so hoch ist wie ich. Aber Brian Branch muss man, glaube ich, nennen.
Ja, ja, ich würde noch einfach dann Leute reinschmeißen. Also Joey Porter ist ja noch da. Der, also ist nicht unwahrscheinlich, dass er direkt an der ersten Stelle in der zweiten Runde zu den Steelers vielleicht gehen könnte. Wäre, glaube ich, ein sehr guter Fit. Dann sowas, so Leute wie Kian White ist noch da. Tidans, jetzt außer Kincaid, ist dann noch Michael Mayer da, Luke Musgrave. Also ich glaube, die könnten auf jeden Fall auch noch guten Value bieten. Sonst halt noch, Josh Downs, Receiver, ist jetzt auch noch dann an Tag 2 ordentlich was da noch, wo man sich bedienen kann. Und ja, DJ Turner halt sowas noch, ja.
Ja, genau, wurden jetzt viele genannt, ne? DJ Turner habe ich sogar ziemlich weit oben auf dem Board noch da. Zach Harrison hatte ich ja auch höher als der Konsens. Ich denke, der wird eher so, ja, irgendwann morgen Mitte oder gegen Mitte Runde, Ende Runde 2, Anfang Runde 3 oder sowas gehen. Daniel Washington, Clark Phillips, Zach Charbonnet, Brian Branch, Kelly Ringo, Luke Musgrave, Isaiah Foskey, Darius Rush, Tucker Kraft. Also sind alles so Namen.
Julius Brands darf ich natürlich nicht vergessen. Den habe ich als Cornerback-Dreier sogar.
Ja, stimmt, ja. Ja, ne, aber das sind halt alles so Spieler, wo man da morgen echt noch Value abgreifen kann, ne? Kian White hast du eben angesprochen, der war ja sogar da vor Ort, ja. Ist noch da. Cam Smith auch noch. Dayan Henley, Linebacker Washington State. Sam LaPorta. Ja, und dann. Es gibt jetzt schon auch einfach noch einige Positionen, wo noch eine Menge Tiefe da ist, weil teilweise auch noch gar keine Spieler oder sehr wenige Spieler gepickt wurden. Deswegen. Da kann man dann morgen auch teilweise echt einfach noch die besten Spieler auf diesen Positionen abgreifen. Und deswegen, ja, und dann wird es natürlich eh spannend, was mit den Quarterbacks und vor allem Will Levis passiert. Okay, ja, dann haben wir diesen ersten sehr, sehr langen Draft Day geschafft. Zwei haben wir noch vor uns. Wird auf jeden Fall wieder unterhaltsam. Hoffentlich gibt es wieder ein bisschen Chaos. Vielen Dank euch beiden. Hat Spaß gebracht.
Yes, sir.
Und ja, jetzt gute Nacht und dann alle anderen, habt einen entspannten Tag und kommt morgen Abend oder heute Abend dann dazu, weil es ist jetzt Freitag auf Samstag. Jetzt gibt's keine Ausreden mehr und ja, wir freuen uns
auf euch. All guests, no breaks.
Sehr gut. Gutes, cool. Gutes Statement am Ende. Stark.
Sehr schön. Also, wir freuen uns, was wird. Ne? Und
okay. Wir sind so am Ende, Alter, das ist unglaublich. Es ist fucking 7:15.
Ja, okay, wir hören jetzt noch auf. Also, ne, falls ihr noch Fragen habt oder irgendwas, dann schreibt uns morgen einfach und dann hören wir uns morgen Abend in der Live-Coverage. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Schauen wir, was wird. Was wird, ja.